Wie ihr wisst, ist der nächste NATO-Gipfel 1. bis 5. April. Das heißt, der eigentliche NATO-Gipfel ist 3. und 4. April. Am Anfang hieß es, der findet in Straßburg statt. Und dann hat man gemerkt, dass eigentlich gar nicht Frankreich dran ist, sondern Deutschland mit dem nächsten Gipfel. Dann hieß es, er findet in Berlin statt. Dann gab es Ärger. Dann hat man beschlossen, na dann macht man ihn in Straßburg und Kehl. Irgendwann hat man dann gemerkt, dass Kehl überhaupt nicht brauchbar ist für den Gipfel, weil sie nämlich einfach keinerlei vernünftige Infrastruktur hat. Also hat man wesentliche Events nach Baden-Baden verlegt. Und inzwischen heißt es immer, wenn der Gipfel stattfindet, Straßburg, Kehl und Baden-Baden. Logistisch bedeutet es, dass am 3. April über den Flughafen Laar die ganzen Präsidenten einfliegen werden und Regierungschefs, allen voran Barack Obama. Es ist sein erster Besuch in Deutschland und sein erster Besuch in Frankreich, quasi nach der Wahl. Komme ich nachher nochmal drauf, weil das unter Umständen für die Durchführung dieses Gipfels ganz wichtig ist. Und es wird der erste Gipfel sein, der ein Gipfel ist, der in zwei Ländern stattfindet. Weil bisher war es immer so, dass in einem Land stattfand, wo dann ein Gastgeber war. Und das macht es diesmal sehr viel komplizierter. Nicht nur für uns als diejenigen, die dagegen protestieren, sondern auch für die, die es organisieren. Wir haben völliges Chaos am Laufen. Wir hören inzwischen, dass 14.500 Polizisten auf deutscher Seite, 17.000 Polizisten auf französischer Seite, 2.000 französische Armeeangehörige und 2.000 Bundeswehrangehörige mobilisiert sind. Wenn man versucht, im Moment gerade ein Hotel in Straßburg-Kehl oder auch in Baden-Baden zu kriegen, geht es kaum, weil die alle belegt sind mit Polizei und Militär. Und in Straßburg selber ist es so, dass die Leute zunehmend sich vorkommen wie in einer besetzten Zone, weil nämlich jetzt schon das sogenannte Schengen-Abkommen, was ja bedeutet, dass man quasi innerhalb dieses Schengen-Raums keine Grenzkontrollen mehr macht, wieder ausgesetzt wurde. Ich werde das morgen spüren, wenn ich nach Straßburg gehe. Sie haben nämlich jetzt beschlossen, 20. März bis 5. April gibt es wieder Grenzkontrollen, was nachher auch für die Proteste ein wichtiger Faktor sein wird, weil das heißt, jeder Bus, jedes Auto, auch der Sonderzug aus Nordrhein-Westfalen, der extra kommen wird, wird durchgängig kontrolliert werden. Das sind also wunderbare Bedingungen. Gleichzeitig ist es aber so, dass mein Eindruck im Moment der ist, dass zumindest in den Regionen, die relativ nah dran sind, also vor allem Frankreich im Elsass und in Deutschland vor allem also der südbadische Raum, eine sehr, sehr starke Mobilisierung läuft. Interessant ist, dass, wenn man quasi dann drüber hinausgeht, dieses so nicht mehr der Fall ist. Aber zumindest in diesen beiden Regionen ist es so. Und ich persönlich damit rechne, dass es eine sehr, sehr starke Demonstration wird, wenn die, wie viel haben sie? 37.000, glaube ich, zusammen, Polizisten und Militärs. Wenn die 37.000 sind, sage ich immer, ist mein Ziel, dass wir eine Person mehr sind. Bei der Demonstration nämlich 37.000 und eine Person. Wichtig ist auch, dass es ja einen Gegengipfel gibt, vor und nach der Demonstration, am 3. und am 5. April. Ein Widerstandscamp vom 1. April an und eine ganze Reihe von Aktionen zivilen Ungehorsams. Jetzt kommt ja die spannende Frage, wenn im Moment gerade über die NATO diskutiert wird, heißt es dann immer so, ja, die NATO hatten wir doch im Grunde genommen innerhalb der bundesdeutschen Geschichte schon immer. Wo liegt eigentlich das Problem an dieser NATO? NATO wurde gegründet 1949, und zwar vor dem Warschauer Pakt. Das ist auch einer der berühmten Geschichten, wo es dann immer heißt, die NATO wäre eine Reaktion auf den Warschauer Pakt gewesen. Das ist falsch. So, die NATO war die Erstgründung, der Warschauer Pakt war die Reaktion. Und man kann die NATO-Geschichte in mehrere Abschnitte aufteilen. Abschnitt 1, 45 bis 89, wäre jetzt der Abschnitt, mit dem ich mich heute am wenigsten beschäftigen will. Ende des Kalten Krieges, Auflösung Warschauer Pakt damals. Und am Anfang tatsächlich eine Krise innerhalb der NATO. Und ohne den deutschen Generalsekretär Manfred Wörner wäre die NATO dort damals aufgelöst worden. der sorgte wesentlich dafür, dass die NATO neue Aufgaben bekommen hat. Und diese Aufgaben fanden sich dann so in den verschiedenen Strategiepapieren wieder. 1991 wurde eine NATO-Strategie beschlossen, die als Ziel hatte, dass die NATO in Zukunft nicht als Verteidigungsbündnis verstanden wird, sondern als ein Bündnis, was quasi sowohl Verteidigung als auch, damals war man in den Begrifflichkeiten noch sehr vorsichtig, Aktionen out of area bedeutet. Das war 1991. Der viel wichtigere Schritt kam allerdings 8 Jahre später, 1999. Da hat man nämlich, kurz nachdem man den NATO-Angriffskrieg gegen Jugoslawien begonnen hatte, nicht davor, ist auch wichtig historisch, eine neue NATO-Strategie beschlossen, die eine Selbstmandatierung der NATO beinhaltet hat. Das heißt, es war nicht mehr so, dass die UN ein Mandat gegeben hat, sondern die NATO hat sich das selbst gegeben. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Schritt in der Entwicklung der NATO. Ist völkerrechtswidrig, weil das Völkerrecht es ganz klar vorschreibt, wenn überhaupt, dann dürfen nur die Vereinten Nationen einen solchen Beschluss fassen. Und man hat damals im April 1999 beschlossen, nein, die NATO kann sich selbst dieses Mandat geben. Wenn wir uns diese Wechselwirkung angucken zwischen dieser neuen Strategie einerseits und dem, was damals passiert ist mit dem NATO-Angriffskrieg gegen Jugoslawien, war das praktisch so, ich sage immer, die Geburtsstunde der neuen NATO. Weil zu dem Zeitpunkt war dann klar, die NATO führt von sich aus Angriffskriege. Der NATO-Krieg gegen Jugoslawien war ein Angriff, war gegen das Völkerrecht. Und er wurde in Deutschland, wie euch wahrscheinlich erinnert, mit diesen hanebüchenden Vergleichen begründet, wo damals Joschka Fischer und Rudolf Scharping ein Auschwitz im Kosovo entdecken wollten und wo Milosevic so schlimm war wie Stalin und Hitler zusammen, was nichts anderes war wie Geschichtsrevisionismus. Und das ausgerechnet quasi von Rot-Grün. Wobei damals das die Eingangsvoraussetzung war für die Grünen, um überhaupt quasi in eine Bundesregierung zu dürfen. In Klammer heißt für die Linke, wenn die irgendwann mal eine Bundesregierung wollte, was ich nicht hoffe, müsste sie die Bundeswehr in der derzeitigen Form, die NATO in der derzeitigen Form
und den nächsten Krieg.
Den nächsten Krieg nicht unterstützen. Und das heißt, das, im Grunde genommen weiß man das und weiß ganz genau, dass das die Voraussetzung ist. Damals hat Joschka Fischer das innerhalb der Grünen in teilweise brutaler Manier durchgesetzt und hat viele, auch viele gute Freunde von mir damals aus den Grünen quasi rausgetrieben, die dann einfach gesagt haben, jetzt ist Schluss, damit haben wir dann nichts mehr zu tun. Was für Deutschland ein ganz wichtiger Punkt ist, es war der erste Angriffskrieg nach dem Zweiten Weltkrieg, an dem Deutschland teilgenommen hat. Und es war praktisch ein Bruch dessen, was über Jahrzehnte hin Konsens war, dass nämlich von deutschem Boden kein Krieg mehr ausgehen sollte. Und für mich gilt diese Formel nach wie vor. Das darf nach wie vor nicht sein. Aber wir wissen ja inzwischen, dass es nicht nur dieser Krieg war, sondern eine ganze Reihe weiterer. Da ist auch Kultur, also von dem, was praktisch so an historisch gewachsenem Verständnis, dass Krieg kein Mittel von Politik ist. Also was bis hin ein tiefes Verständnis in die von den beiden Leuten reingegangen ist, kaputt gemacht worden. Also ich würde sagen, da ist richtig ein Milieu geschreddert worden, die viele Jahre hinweg gesagt haben, das findet mit ihnen nicht statt. Krieg darf nicht Mittel der Politik sein. Für mich ist das damals ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Ich habe mal Cemil Şeer getroffen im Auswärtigen Ausschuss. Cemil Şeer ist heute Direktor Kommunikation der NATO. Das heißt, vor kurzem mal wieder mit mir auf dem Podium. Inzwischen mag er mich. Ich weiß nicht, warum. Ich habe hoffentlich nichts falsch gemacht. Und als ich das erste Mal da war, habe ich ihn begrüßt und gesagt, ich freue mich persönlich sehr, dass ich ihn direkt kennenlernen darf, weil er in meiner persönlichen Geschichte eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Weil er eine Aussage gemacht hat, die für mich einen richtigen Wendepunkt in meiner persönlichen Geschichte bedeutet hat und bedanke mich deshalb, dass ich ihn selber sehen darf. Er hat nämlich damals diesen Begriff Kollateralschaden benutzt für das Umbringen von Zivilisten bei Militär ergriffen und habe ihm dann gesagt, das war dieser Begriff, der mich damals zu einem der striktesten Kriegsgegner gemacht hat. Immer Zivilisten, die umgebracht werden bei einem militärischen Angriff, als Kollateralschaden bezeichnet. Das ist unmenschlich und völlig inakzeptabel. Er war dann völlig konsterniert, kam dann später zu mir her und sagte, ob er das irgendwie wieder gut machen könnte. Da sage ich, nö, Sie sind für mich ein Kriegsverbrecher. Da kann man nichts mehr gut machen. Bei Ihnen weiß ich, wo ich dran bin, und Sie stehen für das, für das die NATO steht. Das ist praktisch der Stand 99. Eine ganz wesentliche Entwicklung für die NATO war dann, wie die NATO auf die Anschläge des 11. September in New York und Washington reagiert hat. Sie hat nämlich beschlossen, dass sie diese Terroranschläge als militärischen Angriff interpretiert. Artikel 5 des NATO-Statuts sagt, wenn die NATO, wenn ein Staat der NATO angegriffen wird, militärisch, wird es als Angriff auf die gesamte NATO verstanden. Dann reagiert quasi die NATO.
Das war doch schon früher, das war doch vorher auch schon.
Ja, der Artikel 5 war schon, nur der wurde noch nie bis dahin
in Kraft gelöst, ja.
Sondern bis zu diesem Zeitpunkt war es immer so, dass man quasi gesagt hat, das ist praktisch die Reaktionsmöglichkeit der NATO. Und dann hat man im Oktober 2001 diesen Artikel 5-Fall in Kraft gesetzt mit dem sogenannten Krieg gegen den Terror. Wir erinnern uns, Gerhard Schröder hat damals gesagt, es gebe eine uneingeschränkte Solidarität, und hat damals ja dann quasi die rot-grüne Koalition dazu gebracht, dass sie diesem Krieg zustimmt, und seither führt Deutschland wesentlich den Krieg in Afghanistan mit. Was für die NATO ganz wichtig ist, ist, ich habe mal den Jaap de Hoop Scheffer, als er im Auswärtigen Ausschuss war, das ist der derzeitige Generalsekretär der NATO, habe ihn gefragt, wie wird eigentlich der Artikel 5-Fall zurückgenommen? Und dann sagt er, sehr spannende Frage, das wissen wir auch nicht. Es gibt keinen Mechanismus innerhalb der NATO, wo die sagen können, wir nehmen das zurück. Und deshalb ist diese Äußerung, die damals George W. Bush gemacht hat, mit diesem immer andauernden Krieg, im Grunde genommen eine Äußerung, die sehr ehrlich war, weil die wissen nämlich nicht, wie sie ihn beenden sollen. Also dieser Krieg gegen den Terror, den sie so nennen, das ist ein immer andauernder Krieg. Und jetzt gibt es ja häufig die Debatte, so der Vorwurf von Menschen wie mir, die NATO sei ein Kriegsführungsbündnis, der wäre unqualifiziert. Ich sage dann zum Beispiel im Auswärtigen Ausschuss, hat man vor kurzem die Debatte, da fliegt das drin, NATO als Kriegsführungsbündnis, sage ich, nö. Oktober 2001 hat die NATO selbst diesen Artikel 5-Fall in Kraft gesetzt, und seitdem ist sie im Krieg. Rein juristisch ist die NATO im Krieg, sind alle NATO-Staaten im Krieg. Also wer behauptet, sie sei nicht im Krieg, der stellt sich den Realitäten nicht, sondern das ist einfach rein juristisch, völkerrechtlich unstrittig, und weil dann kam keine Reaktion mehr von der anderen Seite. Seither ist die NATO im Krieg. Und seither ist Deutschland als Teil der NATO im Krieg, und das ist, glaube ich, einfach das, wo wir also sehr viel deutlicher bei den Debatten machen müssen. Dieses Land befindet sich permanent im Krieg und weiß im Übrigen nicht, wie man es rückgängig machen kann. Also weil das was ist, wo tatsächlich ja dann einiges an Auswirkungen hat. Der wichtigste Einsatz, den die NATO gerade hat, es laufen eine ganze Reihe von NATO-Einsätzen, ist der Afghanistan-Einsatz. Ist der ehemalige Bundeswehrgeneral vor Ort in Afghanistan, der Bund von der Bundeswehr, sagte, dort entscheidet sich die Zukunft der NATO, und wenn der Einsatz nicht erfolgreich wäre und nicht erfolgen würde, würde die NATO keinen Sinn machen. Finde ich analytisch korrekt. Wir sehen, dass es ein Riesendesaster ist. Joe Biden, der Vizepräsident der USA, der neue Vizepräsident, sagt, dass in Afghanistan die Situation schlimmer sei als im Irak inzwischen. Insbesondere in den südlichen Regionen. Und die NATO agiert dort so, dass sie dort Counterinsurgency, also Aufstandsbekämpfung, betreibt. Die Bundeswehr macht dabei mit dem Quick Reaction. Und das ist ein aktiver, also von sich aus ausgehender Angriffskrieg, den die NATO da führt. Das ist auch wichtig in der Debatte, weil es immer heißt, dieser ISAF-Einsatz, der sei quasi zur Befriedung da und Stabilisierung und so weiter. Wenn man mit Soldaten selber spricht, die innerhalb von ISAF im Einsatz waren und nicht nur in der Kaserne zum Beispiel in Kabul oder in Mashhad-e-Sharif waren, sondern rausgekommen sind, das dürfen nämlich nicht so viele, dann bestätigen die einem, was konkret dieser Einsatz ist. Und das ist Aufstandsbekämpfung. Da gab es die schöne Formel, wieder von diesem General vor Ort, als er mal gefragt wurde, was denn der Unterschied dieser beiden Einsätze, Operation Enduring Freedom, also dieser Krieg gegen den Terror, zu dem ISAF-Einsatz sei, dann hat er gesagt, das ist ganz einfach. Bei ISAF kämpfen wir gegen Aufständische und bei Operation Enduring Freedom kämpfen wir gegen Terroristen. Und dann kam die Frage, die dann jedem in den Kopf schießt, ja und wie will man das unterscheiden? Ja, das ist ja völlig klar, weil diejenigen, die dann die Gegner sind, die werden entweder Terroristen oder Aufständische. Und so erklärt man praktisch jeden, der dort Gegner ist, dann entsprechend zu aufständisch oder Terrorist, je nachdem quasi gegen welche Militäreinheiten die gestoßen sind. Und wir wissen ja inzwischen die sehr, sehr hohen Zahlen an zivilen Toten in Afghanistan, auch durch Bundeswehreinheiten. Und was häufig einfach nicht vermittelt wird, ist, sehr viele Soldaten kommen auch völlig traumatisiert zurück. Es war jetzt vor kurzem eine Bundestagsdebatte endlich mal dazu. Ich weiß von mehreren Soldaten, die sich bei einer befreundeten Ärztin gemeldet haben, die einfach völlig, also nachdem man bestimmte Dinge erlebt hat, offensichtlich das dann auch eine relativ langfristige Wirkung hat.